Für diejenigen, die mich noch nicht kennen oder die vielleicht mich nur flüchtig kennen, mich mal so ein bisschen gehört haben, okay, ihr habt schon gehört, ich komme aus der Elim Hannover, ich darf dort Assistenz der Gemeindeleitung von Pastor Albert sein und ich darf selber auch Theologie studieren. Ich mache das gemeinsam mit Jessica. Ja, ab und zu sehen wir uns mal. Und es ist so, so cool, dass wir als Region nicht nur alleine unterwegs sind, sondern dass wir uns gegenseitig als Kirchen unterstützen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Denn sonst kann es sehr, sehr einsam werden. Und vielleicht denkt man auch, oh, okay, ich bin irgendwie alleine unterwegs, kann Gott wirklich was tun? Und die Antwort ist ja. So, nach dieser Einleitung starte ich gerne in die Predigt. Er hat richtig, richtig Mist gebaut. Und er kann nicht glauben, was er getan hat. Er fragt sich vielleicht, wie konnte das passieren? Ich habe so viel mehr von mir gedacht. Gibt es dafür eine Entschuldigung, eine Entschädigung, Vergebung oder Hoffnung? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Und mit diesen Fragen möchte ich in die Predigt einsteigen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das die Gedanken, die Fragen waren, die diese Person sich gestellt hat, um die wir uns heute so ein bisschen schlängeln. Es ist die Person Petrus. Und wenn du Petrus noch nicht kennst, Petrus ist so einer der 12 besten Freunde von Jesus. Und er ist immer mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Eifer unterwegs, denn er hat verstanden, dass Jesus nicht ein einfacher Mensch war, sondern er wusste, er ist Gottes Sohn und er wurde auf diese Erde gesandt, um einmal das Band zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen. Petrus ist mit den anderen 11 Jüngern circa 3 Jahre mit Jesus unterwegs und dabei wird er Zeuge von Wundern, von Heilungen, wie Gott übernatürlich eingreift und in diesen 3 Jahren lernt er Gottes Herz für den Menschen kennen. Und in dieser Zeit nimmt aber Jesus Auftrag auch eine Kehrtwende. Jesus hat sich nicht nur mit Wundern beliebt gemacht beim Volk, sondern sich auch gleichzeitig mit Israels religiöser Elite angelegt. Und nun wollen sie ihn töten. Jesus wusste von diesem Plan, er hat seinen Jüngern sogar gesagt, dass das passieren würde und dass diese Zeit kommen würde, wo er einmal unschuldig für sie sterben würde. Aber Petrus, der will das nicht so recht zulassen. Er will das nicht so einfach stehen lassen. Und so lesen wir im Buch von Johannes, das ist auch ein Jünger von Jesus gewesen, Folgendes. In Kapitel 13, Verse 37 bis 38. Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Petrus und beteuerte, ich bin sogar bereit für dich zu sterben. Also hier der Eifer und die Leidenschaft. Ich versichere dir, und Jesus antwortet du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Ich weiß nicht, was Petrus in diesem Moment gedacht hat, aber wenn ich so in seiner Situation wäre, voller Leidenschaft, ich so, Jesus, ich folge dir überall hin. Und er sagt mir, Pustekuchen, du wirst mir nicht folgen, du wirst mich sogar 3-mal verleugnen, dass du mich überhaupt kennst. Das muss schon ein harter Dämpfer für Petrus gewesen sein, das von seinem Best Buddy zu hören. Und wenn Jesus voraussagt, dass das jetzt alles passiert, dass er angeklagt wird, dass er gefangen genommen wird, dann passiert das auch. Und so lesen wir davon in der Bibel, dass das passiert. Jesus wird festgenommen von der israelischen Elite und Petrus, der versucht, sich noch irgendwie so mitzuschleichen. Er versucht, hinterherzugehen, dem Ganzen irgendwie beizuwohnen. Und vielleicht dachte er im Stillen auch noch, okay, es wird einen Moment geben, da werde ich eingreifen und ihm zeigen, dass ich ihm folgen werde. Also so würde ich ticken. Und er ist so in dieser Crowd unterwegs, ja, wo angeklagt wird und da gibt es ganz, ganz viele Zuschauer, die dem Ganzen beiwohnen. Und dann wird er angesprochen. Es gibt Menschen dort, die identifizieren Petrus als Jünger von Jesus und fragen ihn, hey, bist du nicht einer von denen? 3-mal wird er das gefragt. Und was passiert leider? 3-mal verleugnet Petrus, Jesus zu kennen. Lukas schreibt in seinem Buch Folgendes, also auch einer der Jünger von Jesus, in Kapitel 22, Vers 60 bis 62 Folgendes. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Petrus hat richtig Mist gebaut. Und ich kann mir kaum vorstellen, wie sich Petrus gefühlt haben muss, in dieser Situation zu sein. In dem Moment, als er zum dritten Mal verleugnet, Jesus zu kennen, da ist er nicht allein. Er ist nicht unsichtbar, sondern Jesus blickt ihn an. Und ich glaube nicht, dass das einfach so ein flüchtiger Blick war. Sondern wir werden heute mehrmals in den Urtext in der Bibel gehen, also im Neuen Testament, und das ist in Altgriechisch geschrieben. Und ich habe mir dieses Wort speziell angeguckt, wo geschrieben wird, Jesus blickte Petrus an. Und das Spannende ist, dass dieser Blick schon einmal passiert ist. Nämlich als sich Petrus und Jesus zum ersten Mal begegnen und Jesus ihn auffordert, folge mir nach. Er sagt ihm, hey, werde mein Jünger, und blickt ihn dabei an. Und dieser selbe Blick trifft ihn jetzt, aber nicht mit der Hoffnung und der Ermutigung, ihm nachzufolgen, sondern mit diesem Blick, du hast mich verleugnet. Und deswegen verstehe ich auch diese heftige Reaktion. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Was muss in Petrus damals vorgegangen sein? Welche Selbstzweifel kam auf? Welche Scham, welche Schuld hat er sich gegeben? Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich furchtbar gefühlt hat. Er hatte so viel von sich selber geglaubt, aber er hat sich enttäuscht. Und dann vielleicht diese Zweifel, liebe ich Jesus wirklich? Wir spulen an dieser Stelle einige Wochen weiter. Und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wir haben heute auch davon gesungen, wir haben heute in der Moderation davon gehört. Die Kreuzigung von Jesus passiert. Also Jesus stirbt unschuldig, aber Gott sei Dank, er bleibt nicht tot. Und deswegen feiern wir Ostern. Denn wir feiern, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern er wieder auferstanden ist. Wir Christen, wir feiern das als den höchsten Feiertag im Kalenderjahr. Warum? Weil wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wäre dieses Opfer, was er getan hat, für unsere Schuld, für deine und meine Schuld zu sterben, nicht groß genug gewesen. Dann wäre unsere Sünde viel größer gewesen als das, was Jesus tat. Aber Gott sei Dank, wir wissen, weil er wieder auferstanden ist, wir haben eine Hoffnung. Das ist das, was wir als Christen feiern. Wir wissen, unsere Schuld ist bezahlt. Es gibt keinen Preis, der jetzt noch größer sein könnte als der. Ich muss keine Selbstzweifel haben. Ich muss mich selber nicht verurteilen. Wenn ich missbaue, weiß ich, Gottes Gnade ist trotzdem auf meiner Seite. Amen. Und es passiert Ostern. Also Jesus ist wieder auferstanden. Und natürlich bekommt Petrus davon mit. Das ist nicht so klein, dieses Event. Und was ging da wohl in Petrus vor? Wir wissen aus der Bibel, dass er auf jeden Fall so einen Sneak Peek gemacht hat, tatsächlich zum Grab gelaufen ist und geguckt hat, ist er wirklich da oder ist er weg? Es hat ihn schon sehr dolle beschäftigt. Und dann begegnet Jesus tatsächlich an Ostern seinen Jüngern. Sie haben sich verkrochen, sie hatten Angst, auch vielleicht ja, ans Kreuz genagelt zu werden, denn sie waren ja die Jünger von Jesus. Und was könnten sie erwarten als Nachfolger von ihm? Sie haben sich eingesperrt. Und Jesus kommt in diese Situation und sagt, habt keine Angst. Er begegnet ihnen. Leider war Thomas nicht am Start, also auch einer dieser 12, und konnte das nicht glauben, als die anderen von ihm erzählt haben, hey, Jesus ist wieder auferstanden, er ist nicht tot geblieben. Er hat gesagt, nee, also wenn ich seine Wunden nicht selber sehe, dann glaube ich das nicht. Und Jesus ist ein gnädiger Gott. Was macht er? Eine Woche später kommt er wieder in die Situation, dass er seinen Jüngern begegnet. Und diesmal hat es auch Thomas geschafft. Und er glaubt auch daran, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Jetzt sind wir also etwa anderthalb Wochen nach der Verleugnung von Petrus. Und es gab immer noch kein klärendes Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Ich frage mich, was wohl in Petrus vorgegangen ist in dieser ganzen Zeit. Ich meine, er ist ihm schon einmal begegnet und dann auch ein zweites Mal. Das muss schon seltsam gewesen sein, zu wissen, was für ein Bockmist man gemacht hat und da ist irgendwie keine Aussprache dabei, oder? Und das Traurige ist, dass Jesus ihn weiterzappeln lässt, tatsächlich. Es gibt immer noch kein klärendes Gespräch. Denn wir lesen davon, dass Jesus ein drittes Mal seinen Jüngern begegnet, aber das muss schon einige Tage her sein, denn diese Begegnung, die findet am See Genezareth statt. Man muss sich vorstellen, also die Reise von Jerusalem bis zum See Genezareth damals, sie wird wahrscheinlich so 4-5 Tagesreisen gewesen sein. Und also Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt, weil sonst ergibt das ja keinen Sinn, ne? Und in dieser Zeit, also ne, wenn wir dann so rechnen, okay, vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen, je nachdem, ist nichts passiert. Stille, vollkommene Stille. Und was hat sich Petrus so gedacht? Hat sich gedacht, ja, dann gehe ich halt fischen. Ne? Also ich habe schon gehört, Camping ist hier so das Ding, aber Petrus ist fischen gegangen. Warum? Naja, weil Petrus, bevor er Jesus nachgefolgt hat, Fischer gewesen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich dachte, okay, jetzt habe ich so viel Mist gebaut, Jesus jünger noch weiter zu bleiben, irgendwie ihm nachzufolgen. Ich weiß gar nicht, wie das so geht. Offensichtlich bin ich nicht gut genug, weil ich habe ja ihn 3-mal verleugnet. Also mache ich das, was ich eh schon kenne. Ich gehe zurück und ich gehe fischen. Und diese Szene, die spielt sich etwa, wie gesagt, 3 bis 6 Wochen nach der Kreuzigung ab, weil wir wissen, dass 50 Tage nach Ostern wir Pfingsten feiern. Also wir sind ja auch eine Pfingstgemeinde, ne? Also das ist für uns quasi der 2. Feiertag nach Ostern. Und da sind sie wieder zurück in Jerusalem, also wieder, ne, so diese 4 bis 5 Tagesreisen zurück. Also wir sind jetzt, also zwischen 3 bis 6 Wochen, irgendwo da wird sich diese Szene abspielen. In dieser Zeit ist Petrus komplett seinen eigenen Gedanken ausgeliefert. Er ist mit sich selber beschäftigt, mit seinen Schuldgedanken, mit seiner Scham. Und er sagt, okay, ich gehe zurück in den alten Dienst. Ich gehe wieder meinem alten Leben nach, das, was ich kenne. Das hat mir Sicherheit gegeben. Und vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, die das so ein bisschen nachempfinden können. Ich werde später mal darüber erzählen, wie es bei mir mal zwischendurch aussah. Aber vielleicht kennt ihr das ja so ein bisschen. Dieses, okay, ich habe so viel Mist gebaut, das kann mir keiner vergeben. Okay, come on, ich gehe wieder zurück. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, Gott ist gut und er lässt nicht los. Denn ich glaube, dass Jesus gerade auf diese Situation gewartet hat. Er wollte, dass Petrus sich Gedanken macht darüber, was hat er eigentlich getan? Wie schwer wiegt eigentlich seine Schuld? Und nicht, um ihn fertig zu machen, sondern manchmal brauchen halt Reue und Erkenntnis Zeit, um zu wirken, an unserem Herzen zu arbeiten. Denn Petrus würde eine ganz wichtige Lektion für ihn jetzt lernen. Und in dieser Situation kommt Jesus und er greift ein. Wir kommen also zurück zu diesem See Genezareth, wo dieser Fischereinsatz jetzt stattfindet. Vielleicht waren sie auch campen, ich weiß es nicht. Ja, also Wohnwagen sahen da auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Jedenfalls ist es so, die ganze Nacht sind sie draußen auf dem Boot, versuchen Fische zu fangen und nicht ein einziger kleiner Popelfisch kommt ihnen ins Netz. Ziemlich frustrierend, wenn ich mir so denke, ich gehe zurück in mein altes Leben, aber das ist auch nicht erfolgreich. Und dann kommt der Morgengrauen. Jesus steht am Ufer und er ruft seinen Jüngern zu, dass sie das Netz auf der anderen Seite des Bootes auswerfen sollen. Wo ich mir auch denke, ja klar, weil die Fische die ganze Zeit auf der anderen Seite des Bootes gewartet haben. So, ne? Aber egal, mit Jesus ist alles möglich. Und dann machen sie das. Sie machen das. Obwohl das so absurd ist, sie werfen das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus. Und was passiert? Sie fangen so viele Fische, dass sie Schwierigkeiten haben, diese ganze Ladung Fische an Land zu ziehen. Und in dem Moment checken die Jünger etwas und besonders Petrus. Denn bis dahin hatten sie nicht gewusst, dass Jesus ihnen zugerufen hatte, sondern sie dachten, das ist irgendein Mann. Aber weil sie dieses Wunder schon einmal kannten, wussten sie in dem Moment, das muss Jesus sein. Warum? Weil Petrus, als er Jesus begegnete, zum allerersten Mal genau exakt dieses Wunder erlebt hat. Und hier steigen wir quasi in diese Geschichte ein, in diese Geschichte der Wiederherstellung von Petrus. Denn als Petrus checkt, das Wunder, das kenne ich, diesen Trick, den kenne ich, das habe ich schon alles einmal gesehen. Als ich berufen wurde von Jesus, hat er das schon einmal mit mir gemacht. Da rennt er ans Ufer, da will er ihm begegnen und ich glaube, er will endlich dieses Gespräch. Und Gott ist gut, denn Wiederherstellung ist auch immer gut mit Essen und Jesus hat Frühstück vorbereitet. Ja, also falls ihr mal in einem Konflikt seid, Essen macht alles besser. Und wir lesen jetzt weiter im Johannesevangelium in Kapitel 21, 15 bis 17, wie sich das zugetragen hat. Nachdem sie an diesem Morgengrauen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Es ist so spannend, oder? Wie Jesus diese Wiederherstellungsgeschichte beginnt. Denn anders als ich hat Jesus nicht gesagt, na Petrus, willst du nicht was sagen? Das war schon nicht so cool von dir, oder? Also ich bin ganz ehrlich, wenn man mich in meiner tiefsten Stunde, in dem emotionalsten Moment, den ich jemals irgendwie erleben würde in meinem Leben, alleine lassen würde, ich hätte nicht einfach gefragt, na, was geht so? Also das wäre nicht so meine Reaktion gewesen. Aber Gott sei Dank bin ich nicht Gott. Und Gott sei Dank ist Jesus gut. Und das Spannende ist, dass hier in dieser Frage Jesus mehrere Brücken schlägt. Es ist ja sowieso schon das Setting, wo Petrus weiß, es ist dasselbe Wunder wie damals, als er berufen wurde. Jesus zieht ihn also zurück an den Anfang, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Und er spricht ihn an mit Simon, Sohn von Johannes. Und schon alleine hier zeigt er wieder, komm, Petrus, lass uns zurück an den Anfang gehen. Denn so hat auch Jesus ihn damals angesprochen. Er spricht ihn nicht an mit Petrus, obwohl Jesus ihn damals, also im Laufe der Zeit, in diesen 3 Jahren umbenannt hatte zu Petrus, sondern er spricht ihn an, wie damals, als er ihn kennengelernt hat, Simon, Sohn von Johannes. Er schlägt auch eine weitere Brücke, denn wir wissen ja, Petrus ist mit sehr viel Leidenschaft unterwegs, mit sehr viel Eifer, und er fragt ihn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Also was Jesus fragt ist, bist du dir ganz, ganz sicher, dass deine Liebe größer ist als die von den anderen Jüngern, die mir auch nachgefolgt sind? Und damit spielt er auf eine Situation an, die wir im Matthäus-Evangelium lesen können, also auch einem anderen Jünger, und zwar in Kapitel 26, Vers 33, wo Petrus Folgendes sagt, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Was er damit sagt ist, egal was die anderen Bros hier machen, ich bin der Coolste, weil ich liebe dich mehr. Und ich glaube, dass Jesus auf diese Sache zurückspielen wollte, zu zeigen, hey, Petrus, wo stehst du denn wirklich? Ist es dein Stolz, deine Eigenleistung, mir wirklich nachzufolgen? Oder ist es die Gnade, die ich dir gebe? Und spannend ist jetzt, wenn wir in diese ganze Sache zurückgehen. Also Jesus fragt in seiner ersten Frage, hey, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Und Petrus antwortet, ja, ich habe dich lieb. Und das ist super spannend, wenn wir jetzt wieder ins Griechische zurückgehen. Denn eigentlich fragt hier Jesus, agapas me, und Petrus antwortet, philo se. Wir lesen hier also zwar von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Vokabeln. Wir lesen hier einmal von agape und von phileos. Um den Kontext so ein bisschen zu erläutern, ich gebe euch so ein bisschen Griechischunterricht. Agape ist eine Liebe, die eigentlich nur Gott zugeschrieben wird. Sie basiert zuerst auf einer Entscheidung. Sie ist bedingungslos, sie ist selbstlos und sie ist voller Hingabe. Sie wird in der Regel mit Gott in Verbindung gebracht. Und Petrus, der nun einige Zeit hatte, auch Raum hatte, um darüber nachzudenken, wie er wirklich zu Jesus steht, der kommt zu dieser Erkenntnis, dieses Ich folge dir nach, egal was ist, das kann er nicht leisten. Er stellt fest, die Liebe, die er für Jesus hat, die ist gar nicht so groß. Denn er antwortet nicht ohne Grund mit Philose, also mit Philia, einer freundschaftlichen Liebe, einer zärtlichen und emotionalen Liebe, eine, die zuerst auf Gefühlen basiert. Und das Spannende ist, dass es jetzt dieser intensive Prozess dieser Wiederherstellung von Jesus zu Petrus. Denn Jesus sagt nicht, ja, dann Pech gehabt, ne? Geh mal wieder fischen so. Das ist die höchste Gnade, die ich dir gebe. Nein, er sagt, er stellt diesen ursprünglichen Auftrag wieder her, indem er sagt, dann sorge für meine Lämmer. Und damit meint er nicht wirklich, dass er Schäfer werden soll, sondern es ist ein Bild dafür, für die Menschen, die Jesus einmal Petrus anvertrauen würde. Und sie brauchen Versorgung. Ja? Sie brauchen, dass jemand sich um sie kümmert. Und wir lesen weiter, denn Jesus hört nicht auf. Es gibt noch eine zweite Frage, die Jesus stellt. In Vers 16. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus ihm zu, dann hüte meine Schafe. Jesus fragt Petrus wieder mit agapas me. Und wieder antwortet Petrus, philo se. Also Jesus fragt wieder nach der göttlichen Liebe, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und Petrus muss gestehen, nein, ich liebe dich nur mit der freundschaftlichen Liebe. Und Jesus ändert auch ein bisschen seine Antwort, indem er sagt, hüte meine Schafe. Vorher hatte Jesus von Lämmern gesprochen und jetzt von Schafen. Was Jesus hier Petrus zuspricht ist, hey, du musst dich nicht nur um einen kleinen Teil der Herde kümmern, vielleicht die noch nicht so unterwegs sind mit mir, vielleicht die ersten Jahre, sich erstmal für mich entscheiden müssen und so. Nee, er sagt, Du wirst ein Schäfer sein, ein Hirte für alle Schafe. Egal, ob sie jung oder alt sind im Glauben, ich werde dir alle anvertrauen. Und du wirst dich je nachdem, was sie brauchen, auch um sie kümmern. Er stellt auch hier Petrus in seiner Berufung wieder her. Übrigens lesen wir das auch tatsächlich im Griechischen, dass hier unterschiedliche Worte benutzt werden, weil hier das eine, was habe ich hier geschrieben? Auf jeden Fall, das eine ist Bosco, ah ja, hier genau, Bosco. Und das andere, also das ist das Dilemma zu versorgen. Und die Schafe zu hüten, das ist, ja, gut, dass Pastor Albert nicht hier ist, kann ich sagen, dass ich falsch ausspreche, poimaino. Come on, yes. Habt ihr euch jetzt gemerkt für 3 Sekunden? Ich kann euch auch das Skript geben, dann werdet ihr es länger merken. Auf jeden Fall geht es wirklich darum, dass Jesus nicht sagt, ja, komm, so ein bisschen Wiederherstellung oder so, für so diesen kleinen Teil. Sondern er sagt, nee, egal, ich vertraue dir wirklich meine ganze Herde an, von jung bis alt. Und alle guten Dinge, sagt man, sind ja 3. Und das sehen wir auch natürlich in der Bibel. Denn Jesus fragt jetzt ein drittes Mal. In Vers 17 folgendes. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Petrus ist komplett verzweifelt. Er schreit ihn ja fast an, so stelle ich mir das vor. Herr, du weißt doch alles, du bist doch Gott. Warum muss ich dir das jetzt nochmal erklären? Du weißt doch, was in meinem Herzen vorgeht, oder? Warum muss ich dir das sagen? Und ich glaube, dass hier Jesus das genau sagt, weil Petrus 3-mal Jesus verleugnet hat und 3-mal wichtig ist, dass Petrus selber kapiert, ja doch, natürlich liebt er Jesus noch. Aber sich darin nicht überschätzt, sondern versteht, dass die Gottesgnade ihn trägt. Und ein weiterer Wandel kommt jetzt in Jesus' Sprache zum Vorschein. 2-mal hatte Jesus vorher gefragt, agapas me, und zum 1. Mal fragt jetzt Jesus, phileis me, also liebst du mich mit der freundschaftlichen Liebe. Und nachdem auch das Petrus bejaht hatte, sagt er immer noch, dann sorge für meine Schafe. Petrus reagiert sehr, sehr emotional auf diese ganze Situation, weil er versteht, und ich glaube, es war so wichtig, dass er selber aus seinem eigenen Munde hört, doch, doch, ich liebe Jesus wirklich. Ich habe ihn zwar verleugnet, ich habe Mist gebaut, aber das ändert nichts daran, dass ich ihm immer noch nachfolgen möchte. Und ich finde es so schön, dass Jesus ihm jetzt auf Augenhöhe begegnet, mit der freundschaftlichen Liebe und ihn nicht nach dieser göttlichen Liebe fragt, sondern liebst du mich freundschaftlich? Und trotzdem antwortet Jesus nicht, oh nee, das reicht mir nicht, sondern er sagt immer noch, dann sorge für meine Schafe. Er bestätigt den ursprünglichen Auftrag damals, als er ihn berufen hatte, wieder. Und was er ihm damit sagt ist, hey, weißt du was, ich habe dir vergeben. Zwischen uns ist alles okay. Du bist okay, ich bin okay. Und das, was du hast, diese freundschaftliche Liebe, die reicht völlig aus. Weil es eh nicht darum geht, dass Petrus diese Leistung erbringt. Weil es eh wirklich sehr, sehr schwer sein kann, Menschen zu begleiten, sie zu lieben, sie zu Gott zu führen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschen sind manchmal sehr, sehr seltsam. Und da braucht es weitaus mehr als einfach nur diesen menschlichen Willen zu sagen, ich will für dich da sein. Sondern es braucht manchmal diesen Eingriff von Gott zu sagen, hey, das ist mein Kind, ich will, dass du ihm nachgehst, ich will, dass du ihr nachgehst, dass du sie liebst, weil sie versteht meine Liebe nicht. Und vielleicht hat er noch nie was von Gottes Gnade gehört. Aber gleichzeitig ist klar, dass Jesus' Auftrag und Jesus' Wiederherstellung auch mit Handeln einhergeht. Er sagt ihm ja zu, hey, du musst dich auch um Menschen kümmern. Es reicht nicht aus, dass Jesus ihn vergibt und sagt, hey, bade in meiner Gnade, sondern er sagt, hey, come on, dieser Job ist ernst, pack diesen Job an, mit deiner Leidenschaft, mit dem, was du hast, mit deiner freundschaftlichen Liebe. Und das ist das Kostbarste, was Jesus tun kann. Es ist das Kostbarste, was Jesus Petrus anvertrauen kann. Es ist das Kostbarste, was dir und mir passieren kann, wenn Gott uns Menschen anvertraut. Denn er hat sein Leben für sie gegeben. Er hat das Kostbarste für uns gegeben. Und deswegen ist das die höchste Auszeichnung, die Petrus erfährt, wieder in diesen Dienst eingesetzt zu werden. Jesus sucht bei der Wiederherstellung von Petrus keine Konfrontation. Er stichelt auch nicht rum, er gießt auch kein Salz in die Wunde, sondern eigentlich fragt er ihn nur, wie geht's dir mit mir? Und will von Petrus eine ehrliche Antwort. Er ist dabei voller Gnade und voller Liebe, ohne Vorwürfe. Denn Gott ist nicht so, dass er mit der Bratpfanne auf dich lauert, dass du irgendwie Bockmist machst und dann direkt, ja, direkt. Es gibt ja diesen Spruch und ich glaube, dass er tatsächlich einige Kinder traumatisiert hat mit kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, Jessica bestätigt das. Gott sei Dank habe ich Jesus erst mit 23 kennengelernt. Das wäre sonst höchst traumatisch für mich gewesen. Und ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, dass Gottes Gnade so viel größer ist, als wir Menschen ihm das zutrauen. Und das ist das Schöne, was wir an Petrus' Geschichte lesen dürfen. Und dann kommen wir zu so einer Art Zusammenfassung, die Jesus mit Petrus macht. Wir lesen weiter im Vers 18. Da steht nämlich, ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus spannt einen Bogen über Petrus' Leben, von jung bis ins hohe Alter. Gürtel umbinden ist in der Bibel ein Bild für Dienstbereitschaft. Also ich mache mich auf den Weg, ich mache mich klar, ne? So wie hier zum Beispiel den Rucksack aufzuschnallen und wandern zu gehen. So in die Richtung würde ich das jetzt interpretieren. Und er sagt ihm ganz klar zu Petrus, als du jünger warst und wahrscheinlich auch noch bis vor 3 Wochen, da hast du so gelebt, wie es deinem Leben gedient hat. Aber jetzt hast du etwas ganz, ganz Wichtiges verstanden. Diese Lektion, die du gelernt hast mit mir, die wird dich dazu befähigen, dass du einen Dienst lebst für Gott. Das, was du eigentlich immer wolltest. In der Bibel stehen ausgestreckte Arme für ja, Hingabe, Bedürftigkeit und Vertrauen in Gott. Zum Beispiel lesen wir das im Psalm 143, Vers 6. Zu dir strecke ich meine Hände empor im Gebet. Wie ausgedörrtes Land nach Regen lechzt, so warte ich sehnsüchtig auf dein Eingreifen. Wenn wir im Lobpreis stehen, wenn wir beten und wir heben unsere Hände, dann machen wir das nicht, weil es irgendwie cool ist oder so. Sondern ich signalisiere mir, ich wünsche mir dein Eingreifen, Gott. Ich brauche dich. Mein Leben ist ohne dich einfach kraftlos, wirkungslos. Ich brauche dein Eingreifen. Deswegen greifen wir nach oben, weil wir uns wünschen, hey, Gott möge antworten. Und er tut es auch. Aber ich glaube, dass diese ausgestreckten Arme für noch was anderes stehen könnten. Denn es gibt natürlich eine andere ganz berühmte Stelle in der Bibel, wo es um ausgestreckte Arme geht. Und das ist, als Jesus sich selber hingibt. Denn Jesus hing mit weit ausgestreckten Armen am Kreuz, als er starb. Und warum ich glaube, dass eigentlich Jesus viel mehr auf diese Art von ausgestreckten Armen hinzielt, ist folgender Vers, der danach kommt. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Was deutete Jesus an, als er davon gesprochen hatte? Auf den Tod, den einmal Petrus sterben würde. Und spannend ist dabei der Ausdruck, wie er das so schildert. Denn ein paar Kapitel vorher schreibt Johannes über Jesus' Tod Folgendes. Und wenn ich, Jesus, erhöht sein werde, werde ich alle zu mir bringen. Auf diese Weise deutete Jesus seinen Tod am Kreuz an. Das ist so verrückt, oder? Johannes gebraucht dieselbe Ausdrucksweise, wie Jesus stirbt und wie Petrus einmal sterben würde. Und damit macht sich Jesus eins mit Petrus. Aber Jesus lässt es nicht dabei bestehen, er setzt sogar noch einen drauf. In Vers 18 hat er gesagt, hey, du wirst einmal dorthin gebracht, also Petrus würde einmal dorthin gebracht werden, wo er nicht hingehen möchte. Und damit macht er sich eins. Denn Jesus kennt selber, wie das ist. Auch er wollte nicht am Kreuz von Golgatha sterben. Es gibt diese berühmte Szene, wo er im Garten von Gethsemane ist, zu Gott betet und sagt, Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann soll diese ganze Situation an mir vorbeigehen. Aber was er auch betet ist, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Weil er gesehen hat, für wen er das tut. obwohl es ihnen unangenehm ist zu sterben. Tod ist nicht schön. Tod ist grausam, Tod ist furchtbar. Jeder, der schon mal jemanden verloren hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Jesus hatte da keine Lust drauf, aber trotzdem wusste er, wofür er das tut. Er hat dich und er hat mich gesehen und hat gesagt, okay Gott, für dich mache ich das. Für Jessica mache ich das. Für ihre Familie mache ich das. Und er hat es getan. Und was Jesus hier zuspricht, das klingt im ersten Moment, wenn man schnell über diese Verse geht, so, okay, Jesus, das ist ja voll die Ermutigung, also ich weiß nicht, voll die Ernüchterung, oder? Du sprichst ihm den Tod gleich direkt zu. Aber eigentlich, was Jesus hier in dieser Situation macht, ist, Petrus, du wolltest mir mal in den Tod nachfolgen. Du wolltest mir zeigen, wie groß deine Liebe und Leidenschaft ist. Und weißt du was? Einmal wirst du das sogar für mich tun. Und er sagt ihm sogar zu, in deinem Tod wirst du Gott ehren. Wo Petrus ihn dreimal verleugnet hatte, als der Gott selbst starb, spricht Jesus ihm zu, in deinem Tod wirst du mich ehren. Und das ist eigentlich die größte Ermutigung, die Petrus zu hören brauchte. Jesus ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und er spricht Petrus zu, du wirst auch für mich sterben, aber nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil du verstanden hast, was ich für dich gegeben habe, weil du verstanden hast, wahrscheinlich wie kein anderer Jünger, wie groß meine Gnade zu dir ist. Denn wem viel vergeben wurde, der ist auch viel dankbar. Und so kommen wir zurück, wo Petrus Jesus nicht gehen lassen wollte. In Johannes 13, Vers 36, da fragte ihn Simon Petrus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber du wirst mir später folgen. Was wir daran sehen ist, dass Jesus Petrus zwar sagt, hey, ja, du wirst mich einmal verleugnen, das ist klar, aber er hat viel früher ihm schon zugesagt, ich weiß, du wirst mir einmal nachfolgen. Jesus war klar, dass Petrus einmal kurz versagen würde, aber er hat ihm auch gleichzeitig zugesprochen, ich glaube an dich. Und das, was du dir wirklich vorgenommen hast, das wirst du tun aus meiner Kraft und aus meiner Gnade heraus. Und er spannt wieder diesen Bogen zum Anfang, als Jesus und Petrus sich begegneten und endet mit, folge mir nach. Demselben Aufruf, den damals Jesus Petrus gegeben hatte, als er ihn zu seinen Jüngern berief. Ich bin da natürlich in die Recherche gegangen, weil ich wissen wollte, okay, wie ist es denn um Petrus so ergangen? Und aus der Kirchengeschichte wissen wir nahezu sicher, dass Petrus den Märtyrertod gestorben ist. Er ist also für seinen Glauben, für seinen Gott gestorben. Wir wissen das zum Beispiel, weil Clemens von Rom ca. 96 nach Christus darüber berichtet. Und sehr wahrscheinlich wurde Petrus in Rom hingerichtet und sehr, sehr wahrscheinlich auch durch einen Kreuzigungstod, wie Jesus starb. Und damit erfüllt sich die Prophezeiung, die Jesus über Petrus gegeben hatte, dass Petrus einmal wirklich diese Liebe haben würde, diese selbstlose Liebe, weil er verstanden hat, wer Jesus ist und ihm bis zum Tod nachfolgen würde. Ich möchte zum Abschluss meiner Predigt kommen und eine Frage uns stellen. Was hat diese ganze Geschichte eigentlich überhaupt mit uns heute zu tun, oder? Ich meine, das klingt irgendwie schön, über Petrus zu hören, wie er hergestellt wurde, aber all das ist irgendwie unwichtig, wenn wir nicht auch unser Leben darin sehen könnten. Und ich glaube, dass diese Geschichte sehr, sehr viel mit unserem Leben zu tun hat. Denn wenn ich in mein Leben schaue, gibt es sehr oft leider Momente, wo ich wünschte, ich hätte anders gehandelt, wo ich wünschte, vielleicht hätte ich auch mal den Mund gehalten, wo ich wünschte, vielleicht hätte ich mehr Gnade gehabt. Aber es war anders. Ich habe Menschen verletzt, ich habe Menschen enttäuscht, ich habe vielleicht sogar mich selber dann in dem Moment enttäuscht, weil ich dachte, ach, eigentlich müsstest du es doch so viel besser wissen. Wisst ihr, ich bin seit 2020 angestellt in der ELIM Hannover und ich habe mich sowieso schon sehr, sehr unterqualifiziert gefühlt, obwohl ich einen Master in Maschinenbau habe, weil, wie gesagt, Master in Maschinenbau qualifiziert nicht für die Mitarbeit mit Menschen. Und dachte so, okay, mal gucken, wie das jetzt so wird und Gott, ob sich Gott da so richtig überlegt hatte. Und ich musste sehr viel lernen, wirklich sehr, sehr viel lernen, mit Menschen umzugehen. Weil, wisst ihr, Maschinen, die haben nicht so Tageslaune, die macht man an und wieder aus. Und die sind auch nicht böse, wenn du mal den Reset-Knopf drückst oder so. Aber das funktioniert bei Menschen nicht. Menschen sind wertvoll. Sie haben Gefühle. Sie sind von Gott geliebte Kinder. Und manchmal weiß ich zum Beispiel vielleicht nicht, in welcher Situation Jessica steckt. Und nur ein falsches Wort kann sie total tief verletzen. Und ich meinte das gar nicht so. Sorry, Jessica, dass du immer hinhalten musst, aber ich bin so gerne mit dir unterwegs. Und ich weiß, du vergibst mir. Da bin ich safe. Und wisst ihr, ich liebe so Regeln. Das gibt mir total Sicherheit, wenn ich weiß, okay, hey, bis dahin und nicht weiter und so, ne? Und wir haben auch in der Elim so Deadlines, ne? So zum Beispiel Montagabend muss das Skript abgegeben werden oder Ansagen, die für den Gottesdienst kommen. Hier ist es auch so. Ja, ich musste auch Montagabend hier mein Skript einsenden. Und das machen wir nicht, weil wir Regeln so gerne lieben, sondern weil wir Menschen schützen wollen, weil wir sie ehren wollen, weil hier Ehrenamtler am Start sind und die müssen sich ihre Freizeit einteilen, dass das gut läuft. Deswegen machen wir das. Wir haben Deadlines, um sie zu schützen und ihre Aufgabe wertzuschätzen. Und als wir diese Regelungen eingeführt haben, da gab es Menschen, die so mit Deadlines eher Schwierigkeiten hatten, weil sie nicht deutscher Nationalität waren, eher so aus dem kamerunischen Raum zum Beispiel. Ja, genau, Alain weiß, wovon ich rede. Ich habe mal so gehört von jemandem, der aus Sambia kommt, ihr Deutschen, ihr habt die Uhr und wir Afrikaner, wir haben die Zeit. Ja, das konnte ich irgendwie für mich noch nicht so adaptieren. Und jedenfalls gab es da jemanden, Gillian heißt der, mit dem kam ich echt 2-3 Mal so in Konflikte, weil er diese Deadlines einfach noch nicht eingehalten hat. Ich meine, klar, wir haben sie auch neu eingeführt und so, man muss sich ja daran gewöhnen und Kulanzzeit geben und so, aber das war für mich sehr, 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 sehr schwierig. Weil wie gesagt, ich habe diese Uhr, ne? Und leider war es so, dass ich manchmal echt Gillian damit verletzt habe. Das war so unschön. Natürlich haben wir Deadlines und natürlich haben wir auch Zeiten, wo wir was abgeben. Aber es geht doch nicht darum, oder? Es geht um den Menschen dahinter. Und ich weiß noch, es gab so eine Zeit, er ist Teamleiter bei uns von dem Good News Team, das so Evangelisationseinsätze macht und sie haben so eine Schulung organisiert, haben Bastian Decker eingeladen. Und Bastian Decker macht so was Witziges und sagt, ja, stellt euch mal gegenüber. Und der Einzige, der mir gegenüber nur noch stehen hätte können, war Gillian. Und wir hatten das bis dahin noch nicht so geklärt, ne? Also das war so ein bisschen schwierig. Und ich dachte so, Jesus, der muss doch das Schlechteste von mir denken, so wie ich mit ihm umgegangen bin. Und dann auch gerechnet bin ich angestellt in der Elim Hannover. Also was ist da los, ne? Also gerade als Angestellter musst du es doch eigentlich kapiert haben, so, ne? Dachte ich. Und das ist so krass, wir sollten füreinander beten. Und in dem Moment passiert großartige Wiederherstellung. Gehen hat mir vergeben, Pastor Albert, ich als seine Angestellte, ne, auch, Gott sei Dank, ich kenne niemanden, der gnädiger ist und großzügiger als Pastor Albert, wirklich, der hat so viel Langmut, ne, also, wenn in der Bibel von Langmut Gottes gesprochen wird, davon hat er ganz viel gekriegt. Und das ist so cool gewesen, dass in diesem Moment nicht Gillian mich mit verachteten Augen, mit verurteilenden Augen angeguckt hat, sondern als Geschwister und mich gesegnet hat, für mich gebetet hat. Und warum ist das möglich? Warum konnte Gillian das? Weil er auch Gottes Gnade erfahren hat. Weil er verstanden hat, er ist auch nicht lupenrein. Weil er verstanden hat, es brauchte diesen Tod von Jesus Christus, um auch ihn reinzuwaschen. Denn auch er ist nicht perfekt vor Gott. Keiner von uns ist das. Jeder von uns braucht Vergebung. Jeder hat schon mal Bockmist gemacht, irgendwas Falsches gesagt, jemanden verletzt. Jeder von uns braucht Vergebung. Es gibt niemanden, der perfekt ist. Es gibt niemanden, der vor Gottes Gerechtigkeit bestehen könnte. Und deswegen braucht jeder von uns Vergebung. Ich habe das verstanden, Gehen hat das verstanden. Und aus dieser Kraft heraus, aus diesem Verständnis heraus, war zwischen uns alles okay. Mittlerweile sind wir richtig cool miteinander, wir sind gerne miteinander unterwegs, wir fördern einander und es ist richtig, richtig cool zu sehen, wie wir uns weiterentwickeln. Aber das haben wir nicht uns selbst zuzuschreiben oder weil wir so cool sind, sondern weil wir beide unser Leben auf Gottes Gnade bauen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir immer wieder dahin zurückkommen. So wie Jesus mit Petrus an den Anfang gegangen hat, ist, als er versagt hatte, als er Jesus verleugnete, so wünsche ich uns, dass wir immer wieder an den Anfang mit Gott zurückgehen, uns darauf besinnen, dass es niemals auf unsere Kraft ankommt, sondern immer auf Gottes Gnade, die immer, wirklich jeden Tag neu ist. Und so hoffe ich, dass diese Geschichte mit Petrus auch für dich steht, wieder an den Anfang mit Gott zu kommen. Und ich möchte uns jetzt einen Raum schaffen, wo wir das tun können. Und so bitte ich euch, eure Augen zu schließen oder wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Denn ich möchte euch einen privaten Moment geben, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, boah, da habe ich versagt, wie kann man mir da überhaupt vergeben? Gibt es da überhaupt wieder eine Wiedergutmachung dafür? Und du hast heute davon gehört, ja, Auf jeden Fall. Es ist möglich, dass Gott in diese Situation eingreift. Ich will es nicht schönreden, wenn wir Mist bauen. Auf jeden Fall. Wenn wir Mist bauen, wenn wir Sünde begehen, dann hat das Konsequenzen. Aber das heißt nicht, dass du für immer darunter leiden musst, sondern mit Gott gibt es eine Perspektive nach vorne. Es gibt eine Möglichkeit raus aus Scham, aus Schuld, aus dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und während jetzt alle Augen geschlossen sind und vielleicht auf den Boden schauen, wenn du das nicht kannst, und du brauchst wirklich diese neue Begegnung, diesen Anfang wieder mit Jesus, diese Wiederherstellung, du sehnst dich so danach, dann bitte ich dich einfach um ein deutliches Handzeichen, denn wir werden gemeinsam beten und wir werden gemeinsam vor Gott kommen. Bist du da? Brauchst du vielleicht genau diesen Neuanfang? Dankeschön. Danke für deinen Nelden. Dankeschön. Ist vielleicht noch jemand da, der diesen Neuanfang mit Jesus braucht und sagt, hey, ich möchte wieder dahin, wo ich weiß, du hast Vergebung für mich, du hast Wiederherstellung für mich. Okay. Dann lasst uns unsere eigenen Gebete formulieren, jetzt in dieser Stille. Und vor Gott kommen und uns daran erinnern, wie gut er ist. Jesus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist. Wir danken dir dafür, dass du nicht tot geblieben, sondern wieder auferstanden bist. Und auch wie Petrus Wiederherstellung von dir brauchte, so brauchen auch wir Wiederherstellung von dir. Ob es kleine oder große Sachen sind, du kennst sie ganz genau und du willst eingreifen in diese Situation. Du möchtest es zum Guten für uns wenden. Du willst uns Hoffnung in dieser Situation geben. Und auch wenn wir vielleicht echt Mist gebaut haben, ist das nicht das Finale. Du hast immer noch Gnade und die ist jeden Tag neu. Und so bitten wir dich für die Situation, an die wir gerade denken, dass du sie neu machst, dass du mit deiner Gnade kommst, mit deinem guten Heiligen Geist und uns leitest und führst mit deiner Wahrheit, mit deiner Weisheit und dass wir wissen dürfen, du bist gut und du klärst das mit und für uns. In Jesu Namen. Amen.